Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute ist wieder mal ein Wochengespräch an der Reihe. Heute unterhalte ich mich mit Henrike Boy aus Köln. Und Henrike und ich sind beide Kooperationspartnerinnen bei Naht's mich nicht. Henrike ist studierte Pädagogin und Hypnotiseurin und Beraterin und unterstützt Menschen auf unterschiedlichen Wegen dabei, sich selbst anzunehmen und auch die eigenen Schatten zu integrieren. Das macht sie in Form von Workshops, Hypnose-Sessions und auch durch hundgestützte Beratung in Köln und Umgebung. Ihr Hund heißt Soja, deswegen kann man im Link, also im Text, werde ich den Instagram- und Facebook-Account von Henrike verlinken, sodass ihr da ja auch gerne auf Facebook und Instagram dann folgen könnt. Und sie hat viele Jahre als Medienpädagogin auch gearbeitet, wo sie ihre kreative Seite drin ausgelebt hat und auch total gerne in Co-Kreation Online-Konzepte entwickelt hat. Henrike selber hat viele Jahre ihre eigenen Schattenteile ganz wunderbar gelebt und sich dementsprechend auch irgendwie wahrscheinlich öfter in unglückliche Situationen begeben, bis sie selber sich ihren Schattenthemen gestellt und diese auch angenommen hat. Und Henrike, du hast mir im Vorfeld geschrieben, dass du davon überzeugt bist, wenn jeder Mensch seine Schattenanteile annimmt und nicht mehr ablehnt, dass das die Chance für ein glückliches Leben ist. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Dieses Thema Schattenarbeit ist auch eins meiner Themen, die ich im Coaching sehr, sehr gerne mit den Menschen anschaue. Und ich freue mich riesig auf unseren gemeinsamen Podcast heute.
Ja, cool. Vielen Dank für die tolle Ankündigung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, sehr schön. Ja, Wochengespräch heißt immer, ich weiß nicht, was für ein Thema kommt. Was hast du mitgebracht? Worüber sprechen wir heute?
Ja, es ist schon so ein bisschen naheliegend, habe ich gerade gedacht, als du die Ankündigung gesprochen hast. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so ein tolles und wichtiges Thema. Und deswegen ist es Annahme.
Annahme, okay. Was für Gedanken hast du dir im Vorfeld dazu gemacht, was dir wichtig ist, worüber wir sprechen und ja, in Austausch gehen, um es den Menschen auch verständlicher zu machen?
Also ich habe mir so in den letzten Tagen gedacht, so, also welches Thema betrifft mich so als Person oder hat mein Leben immer sehr viel betroffen und bestimmt und irgendwie ja, beeinflusst auch so mein Lebensweg und was integriere ich gleichzeitig auch total viel in meiner Arbeit. Ne? Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du viel mit dem Thema, mit der Kraft der Annahme arbeitest und deswegen dachte ich, man kann gar nicht oft genug drüber sprechen, weil es einfach ja, so oft vorkommt und ich sehe es auch immer wieder in meinem Umfeld, auch in mir selber, ne? Wie schnell das passiert, dass wir Themen und Erlebnisse irgendwie in Schubladen packen und irgendwie unbewusst verdrängen und uns das dann irgendwann so um die Ohren fliegt und wir denken, woher kommt das denn jetzt auf einmal her? Ne?
Ja, das ist super spannend. Also ich habe ja neulich die Klangschalenmassage-Ausbildung gemacht und hatte dort was vergessen bei der Ausbilderin und da war ich dann heute und dann habe ich gerade auch erzählt, dass wir heute einen Podcast haben und dann hat sie gefragt, ja, worüber und woher ich dich kenne und dann habe ich gesagt, ja, über Naht's mich nicht, ich habe eine Kooperation mit Naht's mich nicht, wo es um Narzissmus und toxische Beziehungen geht und sich da rauszulösen und dann erzählte sie von einer Kundin, die bei ihr war und wo sie sagt, ja, aber ich glaube, das ist noch nicht durch, sage ich, oh ja, das kenne ich. Also ich habe so viele Jahre in schwierigen Beziehungen gesteckt, also zwei sehr langjährige Beziehungen und danach habe ich mich von einer in die nächste geschmissen und habe es nicht sehen wollen oder nicht blicken wollen, bis das Universum mir den Oberkracher an Mann geschickt hat, wo ich dann irgendwann echt gezwungen war, hinzuschauen und dann auch in die Annahme zu gehen und in die Aufarbeitung und zu gucken, warum suche ich denn immer wieder solche Menschen oder warum kommen solche Menschen immer wieder in mein Leben?
Ja, ich finde das voll spannend. Und das ist so, das zeigt einfach, wie sehr das Innere ein Spiegel fürs Außen ist. Ne? Mhm. Oder das Außen, das Innere spiegelt so. Ne? Und irgendwie, man denkt dann irgendwie am Anfang vielleicht noch, ach, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, das ist jetzt irgendein Zufall oder so. Ne? Aber das sind einfach die eigenen Themen, die darin begründet liegen. Ne? Und das ist ja so verrückt. Und dann entstehen so Muster. Und dann denke ich, ach ja, der eine ist ja doch wieder ganz anders als der nächste und so. Und aber irgendwo da doch dieses Muster, ne?
Ja.
Das ist so spannend.
Magst du ein bisschen was zu dir erzählen, wie du selber überhaupt dazu gekommen bist, dich damit zu beschäftigen?
Ja, natürlich so ein bisschen aus der eigenen Leidensgeschichte, ne? Also meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und das war so ein bisschen ein Rosenkrieg über viele Jahre, den ich so als kleinste Schwester von drei sehr viel miterlebt habe, ne? Viel bei Mama, dann wieder bei Papa und da war eine ganz toxische Beziehung zwischen denen schon über viele Jahre und Jahrzehnte entstanden und dann auch, auch mit der Scheidung noch weiter gelebt und das habe ich dann irgendwann später, also dann habe ich ne Abitur, Studium, ne Auslandsreisen, das irgendwie alles überhaupt nicht bewusst verarbeitet oder irgendwie reflektiert gekriegt und das ist mir einfach mehr und mehr um die Ohren geflogen. Ne? Also irgendwie noch in dem System von Schule und Uni konnte ich das noch ganz gut verpacken und dann aber so mit dem ersten Job, ich bin dann auch direkt in Köln, nach Köln gezogen, das ist jetzt fast 10 Jahre genau her.
Okay.
Ne? Und dann kamen die psychischen Belastungen, wurden einfach mehr und mehr, dass ich die gar nicht irgendwie mehr verpacken konnte. Ne? Und da war tatsächlich dann so, dass ich dann klassische Therapien angefangen habe und die mir irgendwie nicht geholfen und ich immer so alles ins Außen projiziert, auch die scheiß Therapeutin, auch und die versteht mich nicht und so, alles waren die anderen. Ne? Und das war natürlich auch letztendlich so das große Thema, ne? So alles waren die anderen schuld. Ne? Als Kind konnte ich das natürlich nicht anders, ne? Als irgendwie weil ich da von meinen Eltern so abhängig war. Ne? Aber das war für mich ganz groß und ganz wichtig, diese Schuld abzulegen, ne? Diese Schuldfrage abzulegen und anzunehmen, dass das so war und dass das so passiert ist und dass das nichts mit mir und meinem Wert zu tun hatte. Ne? Mhm. Und das war ein ganz langer Weg. Und ich würde sagen, so vor guten 5 Jahren war so dann der Höhepunkt meiner Krise. Also ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und da habe ich dann einen Vortrag über Hypnose gehört.
Okay.
Und die hat quasi auch dann erzählt, wie sie sich aus einer tiefen Depression, die da rausgerettet wurde mit einer Hypnose. Und ich habe dann direkt am nächsten Tag ihr geschrieben und gesagt, ich möchte eine Hypnose, koste was es wolle, ist mir egal.
Ja.
Ich weiß einfach gar nicht mehr weiter. Und dann, das war damals so ein Konzept, da hat die, ich weiß nicht, 6 Stunden, 7 Stunden, also einen ganzen Tag mit mir Hypnose gemacht. Also,
wow.
Ja, also irgendwie die ersten Tage waren dann so Vorgespräch und irgendwie, was ist das und was passiert da und so erste Übungen und ich total kontrolliert, ne, voll im Kontrolletti, nein, bloß nicht loslassen, ich weiß nicht, was passiert. Ne. Total verkopft. Ne. Ich glaube, so geht es ja auch ganz viel, ne, wenn man so in einer Krise steckt, dann da hält man ja alles fest, was geht. Ja. Ne? Bloß nicht Kontrolle verlieren, ne? Bloß nicht zu diesem Schmerz reisen. Ne? Und ich glaube, dann haben wir so 3 Anläufe gebraucht oder so. Und dann war ich da quasi 4, 5, 6 so in Stunden in so einer Trance.
Wow.
Ja, und ich würde schon sagen, dass das so ein Wendepunkt in meinem Leben war.
Ja.
Das hat sicherlich nicht meine ganzen Themen geregelt oder so, überhaupt nicht. Ne? Oder aufgelöst oder so mit einer Sitzung, aber die waren auf einmal zugänglich. Ne? Also es davor war so ein eher so, ich habe mich auf der einen Seite so leer gefühlt, aber auf der anderen auch so traurig, ne? Und so unzufrieden und so gestresst und habe das versucht, mit Arbeit zu kompensieren, mit Partys und so. Ne? Naja, und das war dann auf einmal so zugänglich. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk, wenn Also deswegen würde ich auch immer mittlerweile sagen, sei froh, wenn du verletzt wirst oder gekränkt, ja. So im Sinne von, weil ey, ein Leben ohne das, wenn du dich so abkapselst von dir selbst, das ist nicht cool, das verliert halt völlig seinen Sinn.
Ja.
Und ich weiß, irgendwie verärgert, traurig, so, das sind für dich erstmal negative Gefühle, aber die sind auch die Eintrittskarte in die andere Richtung. Ne?
Ja, das kann ich total bestätigen. Also ich habe das zwar auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt und habe ja auch mit meiner Traumatherapeutin, mit der Monika Amelong-John, auch schon Podcast-Folgen zur Regressionsarbeit also gemacht. Also die, also bei mir war es so, dass sich zum Beispiel mein Trauma, das war so abgekapselt, abgespalten von mir,
ja,
dass ich gar keinen Zugang zu hatte, bis zu einem Moment, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass sich da jetzt was öffnet. Also und das okay. war super spannend. Ich habe meine Ausbildung zum Coach gemacht und den Abend vor der Prüfung hatte ich eine Heilkreisgruppe, in der ich bin und wo wir uns positive oder wo wir uns Kraftenergien schicken, hatte ich gebeten, schickt mir bitte positive oder Kraft, ja, Energie, weil ich mich kurz vor der Prüfung mit meinem Ausbilder angelegt hatte, weil ich mich geweigert habe, die Prüfung mit einer unserer Teilnehmerinnen zu machen, die hochgradig narzisstisch und narzisstisch war und ich gesagt habe, mit der mache ich das nicht, weil ich es verantwortungslos finde, dass sie solche Tools an die Hand bekommt und dann mit Menschen arbeiten darf. Und daraufhin wollte er mich, hat er mir gedroht, dass ich mein Zertifikat nicht bekomme. Und dann habe ich echt Schiss vor dem Prüfungswochenende gehabt. So, und dann saß ich hier auf meinem Sofa zu Hause und spürte auf einmal, dass in meinem Unterleib irgendwas unangenehm wurde. So, schlussendlich, also in dieser Heilkreisgruppe ist auch meine Traumatherapeutin und die hat mich dann super geil da durchgeführt, also weil sich da Missbrauch bei mir gezeigt hat und ich es aber dennoch auch, also zu dem Augenblick wahrscheinlich auch noch zu meinem eigenen Schutz auch noch darauf projiziert habe, naja, ich habe mich mit Kriegsenkelthema beschäftigt, es kann auch eine Großmutter gewesen sein, wo sich was übertragen hat, wo irgendwas in meinen Zellen ist, das muss ja gar nichts mit mir zu tun haben. Und bin dann in die Prüfung und habe das auch echt gut gemacht, weil ich es noch gar nicht zugelassen hatte an mich selber. Also ich habe mir dann zwar schon Gedanken dazu gemacht, aber es hat noch nicht den Zugang gefunden. Das war dann erst 4 Wochen später und da komme ich jetzt halt drauf, weil du auch gesagt hast, das mit der Hypnose, ja, also sie macht das auch mit einer speziellen Atemtechnik, wo sie dich begleitet in einen anderen Bewusstseinszustand, wo sich einfach solche Dinge öffnen können, ja, und ich sage jedem, also ich bin so, so dankbar, dass sich das geöffnet und gezeigt hat.
Ja.
Ich bin ganz kurzfristig vielleicht auch mit Groll gewesen, so wie man sowas einem Kind antun kann. Aber die Dankbarkeit war bei mir oder ist bei mir viel, viel größer, dass ich verstehe und fühlen kann, warum sich manches in meinem Leben so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Und dass das mich ja auch ausmacht. Und auch und dann diese Annahme dieser Geschichte auch und damit dann auch, also auch in die Heilung gehen zu können. Natürlich ist das ein Prozess, wie du sagst, ja. Das ist nicht
schön.
Nicht mit 3-4 Stunden Hypnose abgetan, aber es ist so schön, wenn es sich öffnet, zeigt
ja.
Und dir einen Weg, also dir den Weg öffnet.
Ja, ich finde das auch so schön, deine Geschichte auch zu hören, weil ich glaube, das ist so wichtig, weil es anderen natürlich auch Mut macht. Ne? Ja. Also wenn man mal so hört, dass du irgendwie Ahnenthemen, ne, auch eventuell damit verarbeitet hast, ne? Und das ist bei mir 100%ig auch der Fall gewesen, ne? Dass ich teilweise gar nicht wusste, was denn jetzt meins oder was gehört zu meiner Mutter, meiner Großmutter oder wem auch immer. Ne?
Ja.
Und dass wir jetzt die Ehre haben, dass, ne, also was viele Generationen nie erleben durften, ne, also konnten auch einfach, ne, ja, weil sie zu viel, also dass gar nicht die Kapazitäten, das Umfeld, die Rahmenbedingungen, die Strukturen, ja, hatten, um das anzugehen, und wir dürfen das jetzt in Heilung schicken, und das, ja, ist so cool, ne?
Ja.
Das ist so befreiend und so schön.
Ja. Was hat sich bei dir getan, nachdem du die erste, also diese Hypnose-Session hattest? Also warst du da für mehrere Tage, oder wie lief das bei dir ab?
Genau, das waren dann, ja, ich glaube, irgendwie so 3-4 Tage, dann irgendwie eine Zeit lang eine Pause und dann nochmal irgendwie,
okay,
1-2 Sessions. Da ist aber gar nicht mehr so viel passiert. Also da erinnere ich mich gar nicht mehr so viel dran. Da ging es natürlich dann auch viel so um Stärkung und Suggestion, ne, und so. Mhm. Aber das Erste war halt erstmal dafür da, dass ich so in die Erinnerungen komme, ne? Weil da viel von mir, ja, ne? Also wenn ein Kind traumatisiert wird, eine überforderte Situation mitkriegt, dann spaltet es sich ab, ne? Also das ist ja einfach ein Überlebensmechanismus. Und ich habe so richtig gespürt, wie es so zurück in mir was sich zurückintegriert hat, ne? Wie so ein Selbst, ne? Und das war erstmal total schön, aber auch unfassbar schmerzhaft, ne? Also ich hatte da zum Glück auch ein gutes Umfeld für, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht, ne? Also damals mein Freund, der hat mich da auch sehr bei unterstützt, dann diesen Schmerz zu spüren und mal zu weinen. Ich hatte 10, 15 Jahre nicht geweint, ne? Also dann kam es plötzlich alles raus, mehr raus, ne? Und ich habe mit meiner Mutter gesprochen und, ne, habe mich da so rangetastet, so an die Themen. Genau, dann hat es mich aber auch nochmal ganz schön so zerlegt. Also ich habe mich dann in so einen Burnout gearbeitet, also in den nächsten 1-2 Jahren, also war da schon auch echt, hatte da viel mit zu tun und war damit auch überfordert, ne? Also auch die Therapie war, also da war schon dann nochmal so eine Krise notwendig, dass ich halt gesagt habe, so, und jetzt packe ich den Stier an den Hörnern und kümmere mich wirklich selber mal drum. Also ich war dann noch so unsicher, so ein bisschen unbeholfen, würde ich sagen, jetzt zurückblickt. Ich habe das auch noch nie so betrachtet, ganz spannend, dass wir da jetzt so drauf kommen.
Ja.
Genau, und dann bin ich in, dann, weiß ich noch, dann hatte ich Panikattacken eine ganze Zeit lang und bin dann zu meinem Mitbewohner gegangen, weil kein anderer gerade da war, und habe gesagt, du, mir geht es gerade gar nicht gut und ich weiß keine Ahnung, was es ist. Ne? Also ich, es ist so und es ist so und es ist so, und ich denke irgendwie, alles total überfordernd und Herzrasen und Schwitzen und ich glaube, ich muss sterben oder so ungefähr. Ne?
Ja.
Und der hat dann gesagt, Henrike, du fährst jetzt erstmal ein Yoga-Retreat. Und ich so, was? Ein Yoga-Retreat? Ich weiß nicht.
Ja.
Dann habe ich das aber gemacht, so voll in die Natur, von die Pampa, und ab 6 Uhr irgendwie meditieren und Yoga und so. Und das hat mir echt, ich würde sagen, so auch mit irgendwie total den Arsch gerettet. ne, weil es irgendwie, ja, für mich auch nochmal ein weiteres Werkzeug ist, Meditation. Wegzukommen aus dieser Identifizierung, ne? Also dieses Beobachten zu lernen. Also ich hatte durch die Hypnose da irgendwie so einen Zugang bekommen, der hat mich aber auch total überfordert. Ne? Und dann durch die Meditation habe ich dann irgendwie gemerkt, das bin ich nicht. Also das ist ein Teil von mir und ich kann da reingehen, aber ich kann auch wieder rausgehen. So. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeit da oder dieses Switchen irgendwie zu lernen, ne? Das hat da rückblickend echt einen total großen Einfluss genommen. Genau, und dann dann habe ich auf jeden Fall angefangen, Literatur zu mir zu kaufen, Podcasts zu hören, Coaches zu haben. Ne? Also ich habe viel mehr Selbstinitiativ geschaut und da auch ganz viel über YouTube an Persönlichkeitsentwicklung und Heilung gemacht. Genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, dieses Leben, in dem ich bin, das war irgendwie, ich glaube, das ist gar nicht so meins.
Okay.
Die Beziehung, die ich fühle, die ist zwar gut und nett und sicher und der Job auch, aber das war alles irgendwie aus diesem Überlebensmechanismus entschieden und nicht aus so einem freien Selbst, nenne ich es jetzt mal. Ja, dann habe ich meinen Job gekündigt vor 2 Jahren und meine Beziehung beendet und mir ein Auto gekauft und bin dann erstmal reisen gegangen und habe dann eine Heilerausbildung auch angefangen.
Okay.
Hier in Köln. Also so energetische Heilungsverfahren, ne? Irgendwie Meditation noch mal in der Tiefe zu erleben, zu erfahren. Human Design war da auch mit drin. Also so ein Querschnitt über, über so alternative spirituelle, ja, ich mag nicht so gerne den Begriff Heilung, aber ne, du weißt, was ich meine, Veränderungsprozesse, ja. Um die Veränderungsprozesse anzustoßen. Ne? Und ich finde, da kann man auch noch so viel drüber aufklären und erzählen, ne? Weil irgendwie vieles so unter diesem Deckmantel Esoterik, Spiritualität gar nicht so den Raum in der breiten Gesellschaft bekommt, zu sehen, was es da alles für wirklich ganz tolle Tools und Werkzeuge gibt, die völlig kontrolliert und völlig bodenständig, sachlich zu erklären, wissenschaftlich fundiert funktionieren, ne? Außerhalb von, ich setze mich jetzt irgendwie auf die Couch von einem Therapeuten und der soll mir dann helfen. Ne?
Also, ja. Zumal, also du hast vorhin selber von dir erzählt, dass deine Therapien so gar nicht so gut funktioniert haben bei, sagen wir mal, Krankenkassen, ärztlichen Psychotherapeuten. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ja? Mhm. Also wobei ich mittlerweile ja auch der Auffassung bin, dass Seele nur so viel freigibt, wie sie dir zumutet, dass du es aktuell verarbeiten kannst, ob du so stark wie du bist. Und ich glaube, da haben es dann Therapeuten auch, also mittlerweile würde ich sagen, haben es Therapeuten dann auch schwer, dann an dich ranzukommen, wenn du dich nicht öffnest, weil du es vielleicht gar nicht selber weißt. Ja? Aber auch, also welche Erfahrung ich jetzt so nach und nach mache, ist, seit ich mich mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel, übertragene Traumata beschäftige und selber da in die Tiefe gegangen bin, das sind Themen, die meine Therapeuten, bei denen ich war, nie angesprochen haben. Also ich kann mich weder, also ich hatte, weil ich 10 Jahre lang Bulimie hatte, zwischen meinem 18. und 28. Lebensjahr hatte ich meine erste Therapie. Da ging es nur darum, dass ich die Bulimie beende irgendwie. Ja, aber es wurde sich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da wirklich in die Tiefe gegangen wurde. Ja, also das Einzige, was dann, also ich glaube, da war ganz viel eigener Wille von mir dabei, dass ich da das schaffe, weil es für mich mittlerweile lebensbedrohlich geworden war. Also meine Speiseröhre war verätzt und solche Sachen, ja. Okay. Also da war ganz viel Lebenswille dabei. Und als ich, ich glaube 2016 oder 2015 hatte ich mich für eine Psychoanalyse nochmal entschieden, weil ich dachte, hey, also wenn ich ich bin dreimal die Woche dahin gegangen, da muss ich, also bei mir sind 10 Jahre die ersten 10 Jahre meines Lebens sind verschwunden und ich habe dann gedacht, in der Psychoanalyse werde ich ja wohl da rankommen. Aber da hatte ich dann zum Beispiel das Problem, dass meine Analytikerin ein Problem damit hatte, dass ich eine Mischung aus Analyse und aber auch Spiritualität mache. Also, dass ich auch zum Beispiel bei einer Yogalehrerin einen Lichtkörperheilungsprozess gemacht habe, wo die Chakren einfach wieder aufgerichtet wurden.
Toll.
Die hat solche Dinge als Konkurrenz angesehen, ja. Und ich fand es aber gegenseitig eine totale Bereicherung. Also, klar bin ich auch in gewisser Weise auf der Suche gewesen. Und ich denke, das darf auch jeder darf auch auf die Suche gehen, was für ihn oder sie das Richtige ist, finde ich ganz arg wichtig, wirklich ausprobieren. Und man darf Dinge auch beenden, ja, wenn man merkt, nee, das ist dann doch nicht meins oder der Mensch passt nicht so ganz zu mir. Aber die Erfahrung habe ich mit den krankenkassenärztlichen Geschichten auch gemacht, dass es mir nicht so geholfen hat und dann vielleicht auch noch Ego irgendwie da im Vordergrund stand, nichts anderes zusätzlich zu machen.
Ich mag
da noch mal kurz drauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, dass es dich auch nah oder an den Burnout gebracht hat und dass du Panikattacken gekriegt hast. also ich sage ja auch, also mein Credo ist ja Wege des Herzens und die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, ich sage immer, Wege des Herzens ist kein Zuckerschlecken. Wenn es dann da ist, wenn du deinen Weg des Herzens gehst, wenn du ihn gefunden hast, ja, und das, was dich glücklich macht, dann kommen viele tolle Momente. Aber der Weg dahin ist einfach herausfordernd. Also als ich im Juni 2020, als sich da der Missbrauch geöffnet hat, das war auch die nächsten Monate, ich habe da gar keinen Einfluss drauf gehabt, auf mich und meinen Körper, wann es, also es gab immer wieder so Episoden, wo ich in die totale Erschöpfung und Müdigkeit ging und auch so eine Traurigkeit oder so eine Schwere, nee, traurig hat es sich nicht angefühlt, aber eine Schwere war da. Und da habe ich dann halt homöopathisch zugesehen, dass ich mich auf den Damm gehalten habe, deswegen bin ich dann nicht in den Burnout gerutscht. Aber da wird deutlich, dass wenn wir diese Themen angehen, um in die Annahme zu kommen, um sie überhaupt kennenzulernen, unsere Themen, und dann auch in die Annahme zu bringen, das kostet Körper, Geist und Seele Energie und Kraft.
Ja.
Und dessen darf man sich schon auch bewusst sein.
Ja, und da, also wie du eben schon gesagt hast, die Seele weiß ganz genau, wie viel sie verarbeiten kann, und deswegen kann man auch da, darf man Geduld auch mitbringen und Zeit, ne? Weil das braucht halt einfach, glaube ich, auch Zeit, da sich ranzutasten. Und ich hatte dann da auch irgendwie so eine Phase, wo ich wirklich von einem Podcast zum nächsten Buch, zum nächste Heilungsverfahren und so, ne, dann irgendwie alles über die Knie brechen wollte. Und also das, da merkt man dann irgendwann auch, dass es irgendwie nur noch abstumpft, ne? Und irgendwie gar nichts mehr, ja, also eigentlich nur ja einem wieder so zumacht und irgendwie wieder stresst und voll und zu viel, ne? Also es braucht halt einfach wirklich diese Zeit, ne? Was ich eben dich noch kurz fragen wollte zu dem Thema Psychoanalyse, weil ich habe es auch genauso gehabt, dreimal in der Woche, und da habe ich immer auf die Couch gelegt. Ich glaube auch 2 Jahre oder so waren das
ja,
bestimmt.
Ich auch.
Ach, was lustig. Und würdest du rückblickend sagen, also ich habe da so ein bisschen rausgehört, es war nicht so ganz deine Herangehensweise. Wie würdest du das beschreiben, wieso das jetzt nicht wirklich für dich so diesen analytischen tiefen Prozess verursacht hat? Einfach weil du noch nicht bereit dafür warst, oder was war das?
Nee, weil ich die Konkurrenz, also das Konkurrenzdenken meiner Therapeutin gespürt habe. Was unser Vertrauensverhältnis gestört hat, weil ich ihr dann ja gar nicht mehr alles erzählen konnte.
Ja, stimmt.
Und sie ist vom Wesen auch, also sie, man, sagen wir mal so, Mensch, also egal welcher Mensch in dein Leben kommt, er ist ja für was gut. Also war sie dafür gut, für mich festzustellen, dass das Wesen, das sie hatte, dieses völlig Distanzierte, und ja, also ich habe auch auf der Couch gelegen und sie saß hinter mir, also wir hatten keinen Blickkontakt, nichts. Diese starren Regeln, also das war mega krass, ja, also ich fand die Regeln so krass, die es gab. Das hat mich so eingeengt. Also, und vor allen Dingen war es dann mal so, dass ich in einer echten tiefen Krise war, wo es mir ganz arg schlecht ging, und sie war nicht bereit, irgendwie mal kurz flexibel zu reagieren. Also, dass ich einen anderen Termin gekriegt hätte, weil ich den einen aufgrund meiner Berufstätigkeit nicht wahrnehmen konnte, hatte ich dann gefragt, können wir den verschieben? Nein, also entweder das an den und den Tagen, aber keinen anderen. Und das waren so Erlebnisse für mich, wo ich gedacht habe, Alter, also diesen Ansatz verstehe ich nicht und das ist nicht meiner. Also das war für mich auch so ablehnend. Also ich habe mich abgelehnt gefühlt.
Ja. Bei mir kam noch gerade angespannt. Also ich war da wirklich auch aufgrund dieser, wie ich da lag und sie in meinem Rücken, und sie hat auch teilweise überhaupt nicht mir keine Impulse gegeben, sondern es war immer nur so, was gerade da ist, soll ich erzählen. Und ich habe nur aus dem Kopf erzählt. Mhm. Ich habe gar nicht aus dem Erleben erzählt, also oder aus dem Körper erzählt. Ich hatte gar keine Verbindung zu meinem Körper. Ich lag da so Kopf, 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 ja, auf der Arbeit das, ja, in meiner Kindheit das. So. Ja. Und es war so random, irgendwie, was mir gerade so eingefallen ist. Ne?
Ja.
Aber es hat gar keine Verbindung zu meinem Körper aufgebaut.
Ja,
das war mein Learning. Und mein Learning, du wirst nicht gerettet, Henrike. Wann verstehst du es endlich? Ich war so, wann können sie mich jetzt endlich retten? Ja. Das habe ich auch gelernt.
Okay, das hatte ich zum Beispiel nicht. Also ich wollte nicht gerettet werden. Ich wollte aber, dass sie mir hilft. Also ich wollte, dass sie an mein Leben der ersten 10 Lebensjahre drankommt. Ich wollte, dass sie so schlau ist und das schafft irgendwie. Und nach knapp 2 Jahren weiß ich noch, wie heute, dann vor Weihnachten war mir klar, also ich gehe nicht in die Verlängerung, ich stelle keinen Erweiterungsantrag. So, und dann lag ich bei ihr und habe ihr das dann auch gesagt, dass ich das nicht möchte, dass wir es dann auslaufen lassen, also die Termine jetzt langsam auslaufen lassen. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, warum ich wozu noch was brauche. Und dann habe ich erstmal da gelegen und habe gedacht, okay, bin dann nach Hause. Ich weiß, das war dann um Weihnachten rum, also da war dann auch 2 Wochen Pause. Und habe das mal wirken lassen. Ja, ich habe mich schon viel weiter gefühlt, als sie mich da dargestellt hat. Und es hat eine richtige Wut in mir hervorgebracht. Wirklich, ich war so sauer. Und hat mir dann auch, also ich bin dann über den kreativen Teil gegangen. Ich habe versucht, es dann zu malen, wie ich mich fühle. Mhm. Und bin dann auf so ein, weißt du, so wie früher diese Ziervogelkäfige waren, so ein kleiner, runder Vogelkäfig, wo ein Vogel drin eingesperrt war und der noch viel zu groß war für diesen kleinen Vogelkäfig. Und dieses Bild habe ich ihr dann mitgebracht und habe gesagt, wissen Sie was, so fühle ich mich bei Ihnen.
Wow.
Sage ich, die Menschen, die zu mir, also ich habe da ja schon mit Menschen gearbeitet, habe gesagt, also mit Kindern bis dahin hauptsächlich, und habe gesagt, wissen Sie, die Kinder und Jugendlichen, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, ich will, dass die fliegen lernen, dass sie ihre Flügel ausweiten, dass sie mutig werden und losziehen. Das ist mein Ziel, Freiheit, ja, und Autonomie. Sage ich, ich habe das Gefühl, sie sperren mich ein und das geht nicht. Ich will nicht eingesperrt werden, ich will fliegen. So, und damit habe ich es dann bei mir beendet.
Wow, krass.
Ja. Da war sie nicht begeistert.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch ein bisschen sprachlos.
Ja. Wobei ich mittlerweile, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich es also schon auch sehr massiv rübergebracht habe, weil also zum Beispiel meine Traumatherapeutin vermittelt mir schon auch heute, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder nicht gesehen fühle, mehrfach, also es muss sich wiederholen. Beim ersten Mal ist das noch nicht, aber wenn es so 2-3 Mal passiert, dann ist scheinbar doch noch in mir so ein inneres Kind, das dann mit dem Fuß aufstapft und sagt, mit mir nicht. Ja, und wo ich wohl dann schon auch massiv sein kann.
Ich finde das total das schöne Beispiel dafür, dass Schatten und Licht halt eins sind. Ne? Ja. Also das ist halt auch, also als Kinder haben wir das noch, ne? Dieses, ich will diese Schippe jetzt haben oder was auch immer. Genau. Und dann fängt es an, ne, dass man irgendwie gesagt bekommt, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Vollen so. Ne? Und es fängt so an, dass, also ich war auch, natürlich auch durch meine Geschichte, aber auch von meinem Typ her total das kleine, schüchterne, ne, kleine Mädchen. Und jetzt irgendwie zu sagen, ich gestatte mir wieder Sachen zu wollen, nach vorne zu treten und sagen, hier bin ich und was wollt ihr? Ne, so.
Ja, ja.
Also in diese Kraft auch zu kommen, das ist so ein Empowerment. Und so nah ist diese Wut, von der du gerade sprichst, dieser kleine Kindwut, ja auch total das Licht, ne, irgendwie um gesehen zu werden, um Grenzen zu setzen, um in deine Kraft zu kommen. Also wie schön auch, ne?
Ja,
das
ja,
ist so ein genau. Beispiel auch ja. dafür.
Also was ich aber auch so schön finde, ist, weil ich merke das dann ja in dem Moment noch gar nicht so. Was ich aber sehr liebe, ist, wenn es mir dann gespiegelt wird und gesagt wird, Maren, was ist jetzt gerade los? Jetzt hast du mich irgendwie erschreckt.
Das ist cool, ne?
Ja. Und also ich liebe das ganz arg, das dann auch, also bei meinen Kunden zum Beispiel, ja, ich habe eine Kundin, die ist so geil, die übt mit mir so sehr, ja, also die sagt mir Dinge, die sie sich wahrscheinlich bei niemand anderes traut zu sagen, ja, wo sie sich traut, mir ihre Meinung zu irgendwas zu sagen oder vor mir für sich einzugestehen. Cool. Auch in einem Ton manchmal, wo ich denke, Alter, hallo, ich bin jetzt eigentlich nicht diejenige, die das abkriegen muss. Aber als ich zum Beispiel auch da, ich finde, das macht auch eine gute Arbeit aus, als ich dann auch da in die Annahme gegangen bin und gesagt habe, hey Maren, das ist eigentlich voll der Vertrauensbeweis, dass er sich das bei dir traut und mit dir übt. Das ist ja genauso wie Kinder, die abhängig von ihren Eltern sind und also wenn sie halbwegs gesund aufwachsen oder selbst wenn sie also so aufwachsen, wie wir vielleicht aufgewachsen sind oder so. Aber trotzdem sind Eltern in der Regel immer das Übungsfeld und speziell also in den Trotzphasen und dann später auch in der Pubertät. Und das ist so wichtig, diesen Kindern und dann auch jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu rebellieren und mit dir zu üben, klar auch Grenzen aufzuzeigen, aber als Mensch, als Eltern oder als aufziehende Menschen dann oder begleitende Menschen auch zu sehen, was steckt dahinter und diesen Mensch in diesem Böckchen oder in diesem Pubertier zu sehen und zu stärken.
Ja.
Ich fand das sehr spannend. Hast du schon eigene Kinder, Henrike?
Nee.
Okay. Meine Tochter ist jetzt 19 und ich konnte nicht streiten. Also meine Tochter hat mich zu weit, also die ist wirklich toll, ja, aber die wollte mit mir streiten. Die hat einen ganz starken Charakter. Und ich konnte nicht. Ich habe immer, weil ich ja so tolle Pädagogin bin, habe ich immer versucht, mit ihr zu diskutieren und alles auszusprechen. Und Annelina, dann geh doch mal kurz in dein
Zimmer. Ich kenne das.
Atme doch mal durch, so nach dem Motto. Und wenn du dich beruhigt hast, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Und die hat mich angeguckt, ich will jetzt nicht in mein Zimmer. Und ich war so verzweifelt, weil ich es zu dem Zeitpunkt damals noch so persönlich genommen habe, dass mein Kind so gegen mich kämpft, ja, bis mir eine Freundin gesagt, genau das, was ich gerade vorher gesagt habe, gesagt hat, Maren, streite mit ihr. Du bist diejenige, bei der sie sich das traut und mit der sie das tun muss und üben muss, um das später im Erwachsenenalter oder im Umfeld zu können.
Geil. Charakterbildung, ne?
Ja. Mega.
Ich kenne das, ne? Dieses, das haben, glaube ich, auch, ist noch so eine kleine latente Pädagogenkrankheit, ne? Die Harmoniesüchtigen, die wahrscheinlich damit ein Thema haben, irgendwann mal den Konflikten aus dem Weg gegangen zu sein, aus Selbstschutzgründen, ne?
Ja.
Und die dann halt, ja, das irgendwann um die Ohren kriegen, dass sich keiner mit einem reiben will. Und es ist aber so lebendig und so toll. Ja. Zu streiten und auch gerade in Partnerschaften oder so, ne? Das macht ja auch so das Feuer einer Beziehung aus, wenn man miteinander streiten kann, ne? Und ich musste das auch so lange lernen. Boah, so ein Thema. Ich weiß, also wäre bestimmt mir auch so die Ohren geflogen, aber noch echt.
Ja. Henrike, was mich noch interessieren würde, also du hast gesagt, dich hat dein Aufwachsen körperlich mehr oder weniger an deine, also gesundheitlich hast du dich ignoriert, bist du dich übergangen. Aber hat es dich auch, also weil du hast vorhin erzählt, dass deine Eltern eine toxische Beziehung hatten, schon während der Ehe und dann durch im Rosenkrieg fortgeführt haben, Hast du auch ähnliche Dinge weitergelebt? Oder war es bei dir anders?
Also ich habe auf jeden Fall diese toxische Beziehung zu meinem Vater so aufrechterhalten, würde ich sagen. Also es hat lange gedauert, bis ich da mal irgendwie so einen Stopp sagen konnte.
Ja.
Ja, also mit meinen Partnerschaften eher, würde ich sagen, jetzt nicht klassischerweise so, ne? Also ja, wenn es irgendein klassisch gibt, aber bei mir war es eher so, dass ich meine erste mit meiner ersten Beziehung in so eine völlige emotionale Abhängigkeit gegangen bin. Ne? Dieses, ich will nur ihn, am liebsten sofort Kinder und heiraten. Also so, weil ich gar nicht irgendwie dieses, ja, ich glaube, dieses harmonische Beziehungsmodell kannte,
ja,
und dachte so, oh mein Gott, da ist jemand, der mag mich, ich will nur dich. Also ja, total in die emotionale Abhängigkeit, total ja, in Eifersucht und in also diese ganzen Fallen getappt bin, die es dann so als Teenager ja vielleicht auch einfach zu erfahren gilt, ne, und dann ordentlich verlassen und abgelehnt wurde. Mhm. Also das war dann so eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, die ich dann erstmal nicht so schnell wiederholen wollte. Mhm. Ja, also ja, nee, ich würde sagen, nicht klassischerweise. Also da waren dann eher so auch, ich hatte immer ein Männerthema im Sinne von, dass die ich wollte, mich nicht wollten und umgekehrt. Mhm. Die mich wollten, ich wollte sie nicht und ich auch ganz viel nicht Nein sagen konnte und dann da in was drin war, wo ich gar nicht hin wollte und mhm, mich eigentlich geekelt und eingeengt. Also so ganz viel selbst, ja doch irgendwo schon auch selbstzerstörerische Handlungen gemacht habe.
Ja.
Ja, aber jetzt, genau, ich würde jetzt nicht sagen, in so ein klassisches Muster.
Okay.
Ich habe da versucht, irgendwie immer irgendwie rauszukommen. Und ich hatte dann auch noch so dann meine anderen Beziehungen, da habe ich mir eher auch verlässliche Männer dann irgendwann gesucht. Also Männer, die von denen ich sicher gehen konnte, dass die mir nicht Gewalt antun oder mich verlassen. Weil das waren so die zwei Verknüpfungen. Mhm. Und dann habe ich mir so ganz weiche, softe Männer gesucht, die ja, sich sehr an mich gebunden haben und dann aber emotional zu mir abhängig waren.
Mhm.
Und ich dann aber nicht, ja, weil ich nicht allein sein konnte oder da Angst vor hatte, mich nicht trennen konnte. Aber ich, ja, das war einfach alles, also man kann es wahrscheinlich auch toxisch nennen. Ne? Es war aber alles andere als irgendwie ausgeglichen, gesund, offen, reflektiert oder sonst mhm, irgendwas. Ich hatte dann ja auch ganz viele, das sind ja dann auch so Ambivalenzen. Ne? Auf der einen Seite sagt man, ich brauche dich, auf der anderen Seite sagt man, ich hasse dich. Ne?
Mhm.
Und das waren so ganz, ja, ich würde sagen, schon ungesunde Beziehungen, aber trotzdem noch nicht so selbstzerstörerisch. Das habe ich eher dann selber gemacht.
Okay. Du hast vorhin erzählt, dass du irgendwann auch mit deiner Mutter ins Gespräch gegangen bist. War deine Mutter offen für das Gespräch?
Nee. Mm-mm. Nee, die war, hat immer gesagt, das ist ordentlich in eine Schublade gepackt und sie möchte da nicht unbedingt dran. Sie hat aber auch sich Mühe gegeben, immer so, dass irgendwie trotzdem für mich irgendwie so ein bisschen mehr Antworten zu geben und so. Das hat sie auch in Maßen gemacht, aber das war, ich glaube, das war für uns beide dann noch nicht reif. Mittlerweile ist es viel besser geworden, aber auch, weil sie, ja, ihr das irgendwann dann halt auch alles zu viel wurde, ne?
Mhm.
Dass sie dann da dran gehen musste. Und seitdem ist es besser geworden, so in den letzten ja, ein, zwei Jahren, ja.
Ja.
Aber damals ging das noch nicht. Und damals war es auch noch so schmerzhaft für mich, dann da gewisse Informationen zu hören oder auch Themen, die mich dann als Kind betroffen haben. Ne?
Mhm.
So à la, ja, du warst ja schon immer das Sensibelchen oder so, ne? Das, mhm, uff, ne, wenn ich da gerade mich dann öffne und dann so ein so ein Satz kommt, das hat mir dann halt, hat mich dann irgendwie immer wieder so zurückgeworfen, dass ich diese Gespräche nicht führen konnte, ne? Dass ich immer so, okay,
Ich habe es gerade nochmal versucht, aber nee.
Ja.
Du weißt, was ich meine?
Also, ja, sehr. Ja. Also ich finde es sehr spannend, wie schwierig es auch für Eltern ist, darüber zu reden. Also ich glaube, die Menschen so wie du oder ich, dann mit eigenen Kindern oder mit anderen Menschen, dann da fällt es dann schon leichter. Also ich sage immer, ey, wenn meine Tochter später irgendwann mal meine Tagebücher findet, oh mein Gott, also da kann man einen Roman draus schreiben und Rotz und Wasser wahrscheinlich, Rosamunde Pilcher hoch 10 oder sowas. Ja? Aber ich rede auch ganz viel mit ihr, oder ich habe ihr auch so ein Buch gemacht, Erzähl mal Mama. Das fand ich total schön. Da sind so Ansätze drin zum eigenen Leben und was man wünscht und so. Also wir haben eine sehr offene Beziehung, mit darüber zu sprechen. Also sie weiß eigentlich, also alles, was wichtig ist, weiß sie. Ja. Und hat mich auch begleitet auf Wegen. Das ist echt unglaublich. Schön. Ja. Also, und ich weiß noch, wie es für mich war, mittlerweile, das passt wieder zum Anfangsthema Annahme oder zu dem Grundthema von heute. Am Anfang, so vor 10 Jahren habe ich mich so begonnen, auf den Weg zu machen, oder vor 9 Jahren. Mhm. Und das war für meine Eltern zum Beispiel extrem schwierig, was für eine Veränderung mit mir passierte, weil ich nicht mehr das liebe, brave, angepasste Marenkind war, die zwar mittlerweile schon 40 war, aber trotzdem auf einmal nicht mehr jede Woche anrief oder dreimal die Woche oder irgendwas und auch Fragen gestellt hat und rebelliert hat und irgendwelche Dinge plötzlich nicht mehr wollte, wo ich früher immer ein Auge zugemacht habe, wenn bei mir in der Wohnung was verändert. Also wenn, ich komme ja aus Hannover und lebe jetzt im Großraum Stuttgart, und wenn dann in meiner Wohnung was verändert wurde, habe ich mir immer gesagt, okay, sie sind halt so, ja. Mhm. Aber unterbewusst hat es mich immer so geärgert, dass ich nie gefragt wurde, ob in meiner Wohnung was verändert werden darf oder ob sie etwas dürfen, sondern es war immer sehr, sehr, sehr übergriffig. Und da, als mir das bewusst geworden ist und ich dann auch Nein gesagt habe, Stopp gesagt habe, Grenzen gesetzt habe, bin ich das undankbare oder die undankbare, unhöfliche Tochter geworden, was zu vielen, vielen Streits, zu vielen Ablösungen, also ich habe oft über Jahre hinweg keinen Kontakt zu meinen Eltern gehabt oder habe ihn sehr reduzieren müssen, weil ich es nicht konnte. Mhm. Ja, also
ja, bei mir auch.
Also es wäre selbstzerstörerisch für mich gewesen. So. Das ist ein ganz langer Prozess gewesen, und es hat, ich habe dann meinen Eltern mal geschrieben, wie ich unser Leben oder mein Aufwachsen empfunden habe, und hatte mir erhofft, mit meinen Eltern darüber ins Gespräch gehen zu können, und also im tiefsten Unterbewusstsein hatte ich mir ein Entschuldigung gewünscht. Mhm. Ja, es tut uns so leid, ja, dass das, wie du aufgewachsen bist, solche Auswirkungen auf dich und dein Leben hatte, und wir wünschen dir alles Glück der Welt. Und es hat aber wiederum zu einer massiven Abwehr geführt. Und das war damals hart für mich, also weil ich ja auf was ganz anderes spekuliert und gehofft hatte. Und das war auch nochmal ein großer Prozess, in die Annahme zu gehen. Ja, ich gehe diese Themen jetzt an, und ich habe mir Begleitung dafür gesucht, und ich habe Menschen an meiner Seite, mit denen ich diesen Weg oder diese Wege auch gehen kann, die mich unterstützen und tragen, wenn ich es brauche. Und in die Annahme zu gehen, dass der Schmerz bei meinen Eltern zu vielen Dingen vielleicht selber so sehr groß ist, dass sie, wie du es gerade bei deiner Mom beschrieben hast, es auch so tief vergraben haben, dass sie sich auch gar nicht mehr erinnern können und erinnern wollen, weil es viel zu sehr wehtun würde. Und da musste ich für mich echt lernen, also das kam dann sehr gut durch das Kriegsenkel-Thema, sie zu lassen.
Ja.
Ja? Weil es kann nicht sein, dass ich irgendwelche Dinge aufdecke, zwinge zu erzählen, zwinge tiefer zu gucken und zu machen und zu tun, wenn sie keine Begleitung dafür haben und dann in eine Situation verfallen, die ihnen gar nicht gut tun würde, sondern wenn es ums Thema Annahme geht, geht es doch um unser eigenes Leben und über das Thema Annahme auch in die Eigenverantwortung zu kommen. Und wie du am Anfang auch gesagt hast, das Thema Schuldzuweisung abzulegen.
Ja. Ja, und das ist der Punkt, wo wir aus dem Kindsein rausgehen, ne?
Ja.
Und dann halt reingehen ins Erwachsene und auch irgendwie sagen, jetzt können wir auch für also dir mal zuhören, Mama und Papa, ne? Und irgendwie das, was du mir sagst, nicht mehr aus dieser Kinderperspektive aufnehmen, sondern aus der Erwachsenenperspektive und dich lassen und dich sehen und dich unterstützen und dich lieben und dich annehmen. Und das ist, das ist extrem befreiend, ne? Und dann, also ich habe da auch ganz lange dran zu beißen gehabt und auch immer wieder vielleicht noch, ne? Also, dass das immer wieder mal aufkommt, so plötzlich so, was war das jetzt für ein Spruch oder so, ne? Dass sich das dann trotzdem irgendwie wieder ein kleines Kind triggert, ne? Mhm. Aber ich glaube, das wird ein Leben lang so sein, dass das kleine Kind da mit dabei ist, ne?
Ja, dafür ist es ja in uns.
Genau. Gell? Ja, eben.
Und wie geht es dir heute dann, also wenn du sagst, du hast ganz lange mit dieser Mann-Geschichte zu deinem Vater praktisch da ein Thema gehabt, wie fühlt sich das heute an für dich? Also kannst du mittlerweile so gut auf ihn zugehen und dass es sich für dich frei anfühlt oder du halt so in dem Maße hingehst oder in die Kommunikation gehst, dass es sich gut anfühlt?
Es ist noch so ein bisschen, wie du es eben erzählt hast, bei deinen Eltern so ein Auf und Ab. Also dann ist es mal wieder eine Annäherung, da brauche ich aber auch dann wieder irgendwie ein bisschen Distanz. Jetzt war es ein paar Monate, oder ich würde sagen eigentlich so im letzten Jahr, so, dass ich wieder Distanz brauchte, nachdem ich ganz viel Annäherung vorher hatte, nachdem ich auch viel versöhnt hatte und so dachte so, oh, ich kann ihn auch endlich wieder mal frei in den Arm nehmen, wie cool, ne? Und da schon ganz viel Versöhnungsarbeit gemacht hatte. Und jetzt während meiner Hypnoseausbildung war das Thema irgendwie nochmal so präsent, dass ich da dann nochmal ganz dringend die Distanz brauchte, ne? Und jetzt merke ich, aber jetzt geht's auch wieder so, ne? Also es ist wieder, es ist immer wieder so ein Annähern, Distanzieren und das, also wie, ich glaube nicht, dass das Thema jetzt irgendwie komplett gegessen ist oder so.
Ja.
Aber es fühlt sich so, so viel freier an. Es ist total schön, weil es natürlich auch für meine Selbstständigkeit, ne, die Integration meiner männlichen Kraft und Seite auch so, so braucht, ne? Ich will da gar nicht mehr in der Ablehnung sein. Mhm. Gar nicht.
Ja. Wie geht's deinem Papa damit? Also kriegt er diese Veränderungsprozesse mit?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb er sich mir also distanziert.
Okay.
Das früher war er gefühlt da so irgendwie so näher und hat da mehr auch gezogen so in unserem Kontakt und unserer Verbindung. Jetzt ist es so ein bisschen, dass ich zwischendurch denke, so okay, bin ich da jetzt irgendwie völlig weg vom Radar? Aber vielleicht spürt er da auch einfach meinen Prozess und kann dann nicht so richtig, hat er vielleicht Angst vor der Konfrontation. Ne? Mhm. Also ich glaube, meine Mutter, die war da weitaus offener für diese Konfrontation. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie was sich in ihr getan hat, während ich meine Prozesse hatte, ohne dass wir miteinander geredet haben. Also weil wir so eng verbunden waren und so meine Themen ihre waren, also und ihre meine, also keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht unterscheiden manchmal, ne? Aber ich habe da früher auch so, dann als es so anfing, so auch dieses, ich brauche dich jetzt, gib mir die Informationen und entschuldige dich bei mir, ne, wie du eben vorhin auch meintest. Und sie war so, nein, auf keinen Fall. das ist meine Sache, dich geht das nichts an, was damals passiert ist, das war Mama und Papa und so, ne, und mach dein Ding, aber lass mich damit in Ruhe, ne, und ich so, nein, und ne, hat da so, ich war da so ohnmächtig, ne, und seitdem ich sie da gelassen habe, hat sie halt plötzlich irgendwie, ja, da sich so geöffnet und gezeigt und auf mich zugegangen und so, das hat richtig schön so harmonisiert. Ja, bei meinem Vater, also ich bin da gespannt, das jetzt gerade ist halt sehr distanziert, aber friedlich, friedlich distanziert im beidseitigen Commitment. Da wird sicherlich auch noch was ändern, keine Ahnung.
Also was ich spannend fand, war, als ich dann irgendwann auf meine Eltern zugegangen bin und gesagt habe, mir geht es um Heilung und nicht mehr um Vorwurf.
Ja,
genau. Und da ging es darum, dass ich mit ihnen ein Familiengenogramm erstellen wollte. Und da mit dieser Aussage, es geht mir nicht mehr um Vorwurf, es geht mir nicht mehr um Schuld, sondern ich möchte es in die Heilung bringen. Ich möchte wissen, was in unserem Familiensystem ist, ohne irgendjemanden einen Vorwurf zu machen. Ja. Daraufhin konnten sie sich wenigstens für die Genogrammarbeit öffnen bei mir. Das fand ich sehr, sehr cool. Da haben wir echt viele Stunden dran gesessen in einem Zoom-Call und haben ein Genogramm gemeinsam erarbeitet. Ich hab Dinge
Was ist das?
Ein Genogramm ist sowas wie ein Stammbaum, aber also meist, also du gehst mindestens, warte mal, du, deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und am besten sogar noch die Ururgroßeltern, also vier Generationen rückwärts, guckst du dir die Namen, die Geburtstage, die Berufe, die Beziehungen zueinander, die ganzen Kinder, Verwandtschaftsverhältnisse, gab es Geburten, Todgeburten, verstorbene Kinder, welche Berufe haben die Menschen, wie sind sie zueinander gestanden, wo haben sie gelebt, gab es Fluchterfahrung, von wo nach wo sind sie geflüchtet, welche Nöte haben sie gehabt, welche Ernährungsgewohnheiten, also es ist ein sehr, sehr,
spannend.
Ja, es ist mega umfassend, aber so wirklich sehr spannend und sehr heilend, wirklich, also ja, also ich mache das regelmäßig in meinen Coachings, wenn es die Menschen zulassen. Und darüber kannst du sehr cool feststellen, wer hatte schon welche Traumata vor dir und von welcher Generation zu welcher Generation wurde das weitergegeben und jetzt dann auf dich weitergegeben. Mit welchen Sätzen bist du besetzt praktisch? Die dich eingrenzen, also da gehören Glaubenssätze dazu, gehören aber auch die Trauma der vorhergehenden und der Einfluss der Trauma.
Wow.
Ich finde es mega spannend. Und also ich mache das sehr regelmäßig in meiner Arbeit, dass ich erst ein Genogramm oder erstmal ist Vertrauensaufbau und dann machen wir Genogrammarbeit und dann Timeline, also dass wir dann auch die Lebensgeschichte angucken, um Ressourcen zu entdecken. Was für Stärken habe ich denn wann, wie gebraucht und eingesetzt oder woraus mitgenommen?
Ja, spannend. Ja, das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen schade, dass ich denke, mir fehlen so viele Informationen, ne, aus der Familie. Und es liegt auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass sie halt immer noch verfeindet sind. Ne? Also meine Mutter und mein Vater haben seitdem auch nicht wieder gesprochen. Und ich habe da ganz lange dran gehangen, auch so aus meinem kindlichen Ich natürlich. Ach, Mama und Papa sollen sich wieder vertragen. Ne? Und selbst wenn es nur ja so rein sachlicher, muss ja gar nicht in irgendeine Beziehung, mein Gott, um Gottes Willen.
Ja.
Aber ne, irgendwie einfach so, um Frieden zu schließen, aber ja, das ist einfach dieses Kindliche, was sich dann halt, ja, diesen Frieden wünscht, und das durfte ich dann auch irgendwann loslassen, aber deswegen fiel mir da manchmal, glaube ich, auch ein paar Informationen, die ich gerne hätte. Ne?
Ja, wobei, ist ja das ist ja ganz unabhängig davon, ob deine Eltern miteinander reden oder nicht.
Ach so, die müssen das, gar nicht dann zusammen.
Nein, das kannst du einzeln. Also du kannst ja Mutter nach ihren vorherigen Generationen fragen und dann die väterliche Seite bei deinem Vater abfragen.
Ach so, ich dachte, das wäre dann ein gemeinsames Treffen oder so.
Nee, muss nicht. Also ich fand es sehr spannend. Also ein Kunde von mir hat dann halt bei sämtlichen Familienmitgliedern nachgefragt. Der hat, also das war ziemlich cool. Der hat Teile der Großeltern und Eltern oder auch die Mutter, die mega offen dafür waren und wirklich Familiengeschichte erzählt haben. Ja, das war unfassbar, was der an tollen Informationen hatte und mitbekommen hat dann von Mutter, Oma, Vater und so.
Cool. Das
war wirklich gut. Aber also dazu müssen deine Eltern nicht zusammenkommen, sondern du kannst zu deiner Mutter hingehen und irgendwann zu deinem Vater hingehen. Und das ist, also ich fand es bei mir sehr spannend, weil zum Beispiel es gibt bei uns keine Akten oder sowas, ja, oder wirkliche, also es gibt nur Geburtsurkunden und Hochzeitsurkunden. Ansonsten wurde alles vernichtet, was es über irgendwen gab. Und das fand ich sehr spannend, weil mein Opa zum Beispiel, der ist auch im Krieg gewesen und war auch in Russland und in Polen stationiert. Und wenn man sich die deutsche Kriegsgeschichte in Polen und Russland anguckt, sind die Deutschen dort wirklich nicht nett gewesen, ja, um es sanft auszudrücken. Mhm. Aber mein Opa ist immer als jemand dargestellt, er ist halt, weil er in den Krieg gegangen, weil er musste. So. Mhm. Und ich habe aber für mich das Gefühl, ich bin da noch nicht weiter auf die Forschungsreise gegangen. Ich habe das Gefühl, da steckt noch was anderes dahinter, wovon wir nichts wissen. Und das ist aber, sind Möglichkeiten, die man über so Archive auch herausfinden kann. Wie war die Stationierung? Welchen Weg hat er genommen? Und in welchen Einheiten waren Menschen auch? Also da gibt es wirklich zu dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall Archive in Freiburg, Berlin und irgendwas ist in Ludwigsburg auch.
Cool.
Ja, also da werde ich irgendwann auch noch weiter auf Forschungsreise gehen, weil diese Themen geben sich einfach auch immer weiter in den Generationen. Ja, also diese Geheimnisse, ja, und welche Familie guckt sich schon gerne an oder traut sich zu sagen, mein Opa war bei der SS, ja, also bei den Nazis waren Anhänger oder so. Aber sowas erkennt man auch ganz gut dadurch, wenn Kinder Adolf hießen in der Zeit oder Frauen wurden Adolfine genannt und solche Sachen.
Ja. Wie gehst du da mit deinen Klienten um, wenn die Informationen einfach nicht zugänglich sind oder gemacht werden können oder so?
Dann nehmen wir das auch so an. Dann ist das so.
Ja.
Ja, und dann nehmen wir halt das, was wir haben.
Ja.
Da kommt immer noch genug bei raus.
Ja.
Ja. Also es war ja bei mir auch so.
Komme ich dann nochmal auf dich zu. Das hört sich ja echt spannend an.
Ja, gerne. Ich kann dir auch gerne da einfach mal Unterlagen zugeben und dass du es dir selber mal anguckst und dann Hilfestellung von mir dazu kriegst.
Cool.
Ja, prima. Also, hey, Henrike, wir sprechen jetzt schon eine Stunde.
Ja,
Wahnsinn.
Das ist verfliegt.
ist dir noch irgendwas besonders wichtig? Also, deine Kontaktdaten und alles werde ich in den Text mit einfügen, unterhalb des Podcasts. Aber ist dir noch irgendwas ganz besonders wichtig zum Thema Annahme? Oder glaubst du, wir haben schon über das so Kernaussagen auch gesprochen, die dir wichtig sind?
Ja, im Gegengesetz zu der Annahme oder auf der anderen Seite der Annahme steht ja die Ablehnung. Da haben wir vielleicht noch gar nicht so drüber gesprochen und ich weiß nicht, ich würde nur irgendwie noch mal gern sagen, da wo Ablehnung ist, da ist halt auch dann ganz viel Energie, ne? Und es ist so schön, das zu erkennen, dass diese Energie dann dahin fließt und dadurch, dass es mehr wird, das, was man ablehnt. Ne? Und das ist so logisch irgendwie, aber trotzdem passiert das ganz viel. unbewusst und irgendwie die Menschen, die das hören, vielleicht da einzuladen, wenn denen das selber passiert oder im Umfeld merken, dass da irgendwie jemand an die Decke geht oder ein Trigger ist, ne? Irgendwie so ganz mit offenem Herzen und ganz fürsorglich einfach darauf hinzuweisen, ne? Dass da ein ganz großes Geschenk hintersteht, zu dieser Ablehnung, zu diesen Widerständen auf die aufmerksam zu machen, ne? Und Unterstützung anzubieten und da zu sein und irgendwie das nicht auch noch abzulehnen. So, ja. Sonst ist es ein kollektives Ablehnen der Ablehnung der Ablehnung. Und ja, irgendwie auch gerade, ne, das ist so ein Verstärken, wenn wir anfangen, irgendwie alle uns nur noch aufzuregen und abzulehnen und so. Ne? Also ja, da einfach vielleicht zu erinnern, dass es schön sein kann, das auch ja, da auszutreten und dann aber fürsorglich das anzunehmen und zu sagen, so, ey, das, ja, das wird gerade abgelehnt.
Ja, zumal ja vieles von dem, was wir ablehnen, nicht integrierte Anteile unserer selbst sind.
Ja, und, ganz genau.
Und wenn wir etwas ablehnen und es uns nicht angucken, diese Kraft, die dahinter steckt, dann lehnen wir einen Anteil in uns selber ab. Also spannend, ich habe gerade heute mit meinen Studenten Arbeitsblätter zum Thema Ablehnung gemacht. Was cool. Sie an anderen Menschen aufregt, nicht leiden können und wo sie sich dann vielleicht für was Besseres halten und so. Also so Lästergeschichten gehören ja auch zum Thema Ablehnung. Und wenn ich dann aber sehe, wo ist denn dieser Anteil von Eitelkeit, von Lautsein, von Leisesein, von Nuscheln oder egal was in mir und ich lehne es bei anderen Menschen ab, darf ich erstmal in die Annahme bei mir gehen, um es bei anderen Menschen auch anzunehmen.
Ja, so schön gesagt. Und da steht dann so viel Verbindung zu sich selbst, zu anderen hinter. Das ist so schön.
Ja, das stimmt. Henrike, ich danke dir ganz herzlich für unser tolles Gespräch. Es war mir echt eine Freude. Ich hoffe, dass es dir ebenso Spaß gemacht hat.
Und total.
Das war auch sehr spannend, finde ich. Und ich hoffe, auch euch Zuhörern hat es jetzt wirklich gut gefallen und die es auf YouTube sehen als Zuschauern. Wer weiß, Henrike, ab September habe ich wieder Termine frei für Podcast-Folgen. Bis dahin habe ich ausreichend Materialien oder Menschen, die mit mir Podcast-Folgen machen. Vielleicht machen wir ja in der zweiten Jahreshälfte auch nochmal eine neue Folge im Podcast. Und ich freue mich wirklich, dass wir beide Kooperationspartnerinnen bei Naatsmichlich sind.
Ich freue mich auch und vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Also ich glaube, ich hätte das nicht erwartet, dass es direkt so tief geht, aber wahrscheinlich ziehst du solche Leute und solche Gespräche dann auch an. Also war total schön und total leicht.
Ja. Oh, wie schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, dann sagen wir mal auf Wiedersehen.
Tschüss.